guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 19. September 2025. Und das sind die Themen: Exit Gas, Enter Future, Klimastreik für einen Ausstieg aus der Gasindustrie am morgigen Samstag in Freiburg. Erneut große Proteste und Streiks gegen Austeritätspläne in Frankreich. Greenpeace zur Preiserhöhung des Deutschlandtickets. Vom Mittelmeer nichts Neues zu melden, eine alltägliche Nichtnachricht. Und Energiewende, beschleunigen, nicht bremsen, stand in Reiches Gutachten. Doch zunächst noch eine aktuelle Meldung.
Und wieder einmal beginnt eine Meldung zu dem Freiburger Querdenker, gescheitertem Gemeinderatsbewerber und Holocaust-Relativierer Meinrad Spitz mit »Eigentlich hätte«. Eigentlich hätte am 29. September 2025 das Landgericht Freiburg über dessen Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts aus dem Januar 2023 verhandeln sollen. Seinerzeit wurde Spitz wegen Volksverhetzung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Er hatte während der Corona-Zeit mehrfach den Holocaust relativiert. Unter anderem auf einer Demonstration in der Innenstadt von Freiburg am 19. Juni 2021. Auf seinem an einem langen Holzstiel angebrachten LED-Schild lief immer wieder der Satz »Impfen macht frei« durch. Zugleich war auf diesem Schild ein Torbogen zu erkennen, der dem bekannten Torbogen des Konzentrationslagers Auschwitz nachempfunden war. Dazu meinte das Amtsgericht Freiburg in seinem Urteil vom 16. Januar 2023: Der Angeklagte hat den Holocaust in allen drei Fällen dadurch bagatellisiert, dass er durch die von ihm gezeigten Slogans bzw. Darstellungen die nationalsozialistischen Maßnahmen mit Einschränkungen der Impfgegner durch die Corona-Maßnahmen gleichgesetzt hat. Weiter heißt es in dem Urteil: Gerade in einem derzeitigen politischen Klima, wie es sich im Laufe der Corona-Pandemie entwickelt hat und in dem antisemitische Tendenzen vermehrt auftreten, entsteht durch eine solche Gleichsetzung die Gefahr, dass sich erneut ein Klima der Angst und Verunsicherung verbreitet. Das Amtsgericht nahm folgerichtig eine strafbare Volksverhetzung an. In einem ähnlich gelagerten Fall aus dem Jahr 2021 wurde Meinrad Spitz erst vor zwei Monaten in einer Berufungsverhandlung vom Landgericht Karlsruhe allerdings freigesprochen. Zwar habe er, so das Karlsruher Gericht, den Holocaust verharmlost, allerdings sei diese Darstellung unter Würdigung aller Umstände nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Es habe nämlich an Elementen gefehlt, die auf aggressive Reaktionen abzielten, so das Gericht. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat gegen jenes Urteil Revision eingelegt. Eigentlich hätte, ja, eigentlich hätte über den Freiburger Fall schon am 23. Dezember 2024 die Berufungsverhandlung stattfinden sollen. Immerhin fast zwei Jahre nach dem ersten Urteil. Die Verhandlung wurde allerdings vertagt auf den 29. September 2025, sodann weitergeschoben auf den 13. Oktober 2025, wobei jetzt auch dieser Termin aufgehoben wurde. Wie der Pressereferent des Landgerichts Freiburg, Richter Kästle, auf Anfrage von Radio Dreieckland mitteilt, seien terminliche Verhinderungen und zuletzt die bauliche Situation im Landgericht in der Salzstraße ursächlich gewesen. Als neuer Verhandlungstermin sei deshalb der 20.04.2026 vorgesehen. Eine Berufungsverhandlung wie jene im Falle Meinrad Spitz auf Adolf Hitlers Geburtstag zu terminieren, das muss ein Gericht auch erstmal fertig bringen. Meinrad Spitz dürfte es vermutlich lachend zur Kenntnis nehmen. Radio Dreieckland wird weiterhin berichten.
Thank you so much. Thank you. We thought we would go back and do some old ones and some new ones and sort of mix them up for you.
when they begin, the beginning. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing. Even a palm seemed to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. And here we are, swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene.
Am morgigen 20. September demonstriert Fridays for Future in über 60 Städten in Deutschland unter dem Motto Exit Gas, Enter Future für einen Ausstieg aus der Gasindustrie und für die Förderung von erneuerbaren Energien. In Freiburg geht es um 13 Uhr auf der Engelberger Straße beim Stühlinger Kirchplatz los. Wir haben vorab mit Greta Waldenberg von Fridays for Future Freiburg gesprochen.
Was ist der Anlass für den morgigen Klimastreik?
Der Anlass ist weiterhin eine eskalierende Klimakrise weltweit. Das ist auch ein weltweiter Aktionstag, weil sich natürlich an dem Problem der Klimakrise nicht wirklich was geändert hat, seitdem wir angefangen haben zu demonstrieren. In der Politik hat sich ein bisschen was geändert. Das ist aber teilweise in Gefahr, wieder zurückgedreht zu werden, weil die Bundesregierung jetzt eben plant, deutlich mehr Erdgaskraftwerke zu bauen zum Beispiel oder darüber diskutiert, das Verbrenner auszuverschieben oder auszusetzen. Und deswegen sind wir natürlich wieder auf den Straßen, um einzufordern, dass das so nicht gehen kann und dass wir einen planbaren Klimaschutz brauchen, auf den wir uns verlassen können und der auch tatsächlich unsere Klimaziele erreicht.
Blicken wir auf Deutschland. Wir erreichen Klimaneutralität nur, wenn wir Wachstum, Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen sichern. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind ebenso zu betrachten und zu berücksichtigen wie der Klimaschutz, erklärte Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU. Das klingt aber doch ganz okay, oder?
Ja, Lippenbekenntnisse hören wir natürlich immer öfter von der Politik, aber wer sowas sagt und gleichzeitig deutlich mehr Gaskraftwerke plant, die teilweise klimaschädlicher sein können aus Kohle, je nachdem, wo das Gas herkommt, zur Rechnung teurer machen, weil erneuerbare Energien günstiger sind, deutlich günstiger sind als Gas und uns auch abhängig macht von Autokratien und anderen Staaten, während erneuerbare Energien uns natürlich selbstversorgend aufbauen können und auch unserer heimischen Wirtschaft damit natürlich helfen. Und genau, wer das sagt, dann Gas ausbaut und gleichzeitig bei den Erneuerbaren bremst und Förderung zurückschraubt, das ist was, worauf wir uns ohne einen klaren Plan natürlich nicht einfach so verlassen, sondern eben gerade in Deutschland auf die Straßen gehen.
Heißt, ihr sagt, es braucht diese Gaskraftwerke nicht, auch nicht für die Zwischenzeiten, wo vielleicht mal etwas weniger Wind weht oder etwas weniger Sonne scheint.
Genau, wir brauchen auf keinen Fall so viele Gaskraftwerke, wie Katharina Reiche plant. Wir brauchen deutlich mehr erneuerbare Energien und einen klaren Plan. Und ich glaube, das ist das, worauf was wir uns wünschen, dass die restliche Gesellschaft sich wünscht und was auch die Wirtschaft sich wünscht, dass wir einen Plan haben, auf den wir uns verlassen können und nicht andauernd Ziele hin und her geschraubt werden und dann wahrscheinlich irgendwann, wenn die Kosten für CO2 auch in die Höhe steigen in der nächsten Zeit, dann natürlich alles viel teurer wird. Und so ein Plan ist was vorgelegt werden kann und dann kann man anhand dessen diskutieren. Aber die Pläne, die es aktuell gibt, führen halt nicht zum Ziel der Klimaneutralität.
Klarer Plan. Katharina Reiche geht ja davon aus, dass der Strombedarf doch nicht so sehr steigt, wie mal prognostiziert. Ist das realistisch, was Katharina Reiche da von sich gibt angesichts der Energiewende, angesichts der KI-Technologie, die weiter voranschreitet und extrem viel Energie braucht?
Naja, wenn sie wird nicht besonders viel stark weiter steigen, aber dann trotzdem Gaskraftwerke weiter ausbauen will, das ist ja auch ein bisschen Widerspruch in sich, dann können sie auch stattdessen Energie weiter ausbauen. Und ich glaube, gerade als Wirtschaftsministerin, der Grund, warum sie davon ausgeht, dass es nicht weiter steigt, ist mangelndes Wirtschaftswachstum. Und ich glaube, da ist auch der Anspruch an sie selber anscheinend in dem Fall dann zufälligerweise nicht so hoch, dass darin das Wirtschaftswachstum nicht so groß sein wird. Aber das ist auch was, was in unserer Hand liegt, wenn wir jetzt eben in erneuerbare Technologien und Zukunftsforschung investieren.
Blicken wir nach Freiburg. Hier ist die Badenova ja auch nicht gerade Vorreiter in Sachen Energiewende. Zwar ist man mittlerweile aus dem Gaslobbyverband Zukunft Gas ausgeschieden. Die Dekarbonisierung soll aber auch erst 2035 erfolgen. Was seht ihr für Verbesserungsbedarf bei der Badenova?
Unsere Forderungen lokal für die Badenova und auch für die Stadt Freiburg natürlich, weil die da natürlich auch einen Einfluss drauf hat, ist, dass es auch da wieder einen Plan braucht für einen geordneten Gasausstieg und schlussendlich auch die Stilllegung der Gasnetze. Und die Badenova plant es bis 2045 gemacht zu haben, gleichzeitig bis Freiburg aber 2035 klimaneutral zu sein. Und da steckt natürlich auch wieder ein Widerspruch drin, wenn man dann noch viel länger die Gasnetzwerke und die Gasversorgung aufrechterhalten will. Und da gilt eigentlich die gleiche Forderung, dass wir auch hier einen verlässlichen Plan brauchen und die Badenova, wie viele Unternehmen sich natürlich neu orientieren kann, sollte und muss für die Zukunft und potenziell in andere Bereiche ein bisschen mehr gehen kann, was unserer Ansicht nach total in Ordnung ist und auch Teil ist von Wirtschaftsunternehmen, weswegen wir uns auch gerade in Baden-Württemberg, wo ja die Landtagswahlen anstehen, nächstes Jahr insgesamt wünschen, dass es einen klaren Anspruch braucht an private Unternehmen, aber auch Versorgerunternehmen wie die Badenova, entsprechend frühzeitig klimaneutral zu werden, gleichzeitig aber auch eine Förderung gibt, dass sie sich eben gut transformieren können, auch in den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Stichwort Landtagswahlen, was für Versprechungen, ob die dann gehalten werden, sei jetzt mal dahingestellt, würdet ihr gerne von den Parteien hören?
Wir würden gerne nicht das hören, was Kretschmann letztens gesagt hat, der gesagt hat, dass man das mit den Klimazielen vielleicht nicht immer ganz so eng sehen muss, sondern klares Bekenntnis zu den Klimazielen einerseits und andererseits einen klaren Plan, auch hier, auf den sich alle verlassen können, gerade die baden-württembergische Wirtschaft und Forschung, die ja viel auf sich hält und wo wir als Land irgendwie viel machen können. Aber auch die müssen mit irgendwas planen und das entsprechend transformieren können. Deswegen braucht es hier entsprechend wieder den klaren Plan, vor allem auch wieder in den nächsten Jahren. Und das, was wir gerade hinterherhängen, laut Klimasachverständigenrat, mit den Klimazielen, das 18% sind, wieder aufzuholen. Da haben bisher das Umwelt- und das Verkehrsministerium zwar Ansätze von Sofortprogrammen vorgelegt, aber noch nicht genug. Und das ist was wir auf jeden Fall im Wahlkampf hören wollen von den Parteien und woran wir sie auch messen werden.
Dann abschließend nochmal zusammengefasst, warum am Samstag auf die Straße gehen.
Wir gehen am Samstag auf die Straße für Klimaschutz natürlich, aber gerade für einen Klimaschutz, der sozial gerecht ist, der auch international Solidarität und internationale Zusammenarbeit mitdenkt, weil es eben ein internationaler Aktionstag ist und auch um zu zeigen, dass wir im Rahmen der Landtagswahl nächstes Jahr da sein werden und die Politik auch an den sozialgerechten Klimaschutz messen werden.
Exit Gas, Enter Future. Die Klimastreik-Demo in Freiburg am Samstag, den 20. September um 13 Uhr am Stühlinger Kirchplatz.
Let it when they begin the world breaking. Oh yes, let them begin to dig to the stars that shine above you, till I hear you whisper to me, darling, I love you, and we suddenly know what heaven we're in.
Vom Mittelmeer nichts Neues zu melden. Eine alltägliche Nichtnachricht.
Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration, IOM, sind am Sonntag 50 Menschen bei einem Brand auf einem Flüchtlingsboot vor der libyschen Küste bei Tobruk ums Leben gekommen. 24 Menschen wurden gerettet, eine Person wird vermisst. Die IOM machte keine Angaben über die Ursache des Brandes. Doch es ist bekannt, dass für Flüchtlinge nur die schlechtesten Schiffe zur Verfügung stehen, die die Eigner abschreiben können, sollten sie beschlagnahmt werden. Die Flüchtlinge sollen aus dem Sudan stammen. Sudanesinnen, Sudanesen haben leider allen Grund zu fliehen. In Sudan herrscht seit über 2 Jahren Krieg zwischen der Militärregierung und der Rapid Support Forces genannten Miliz. Insbesondere in der Provinz Darfur nimmt der Krieg Züge eines Völkermordes an. Wie er in Darfur vor rund 2 Jahrzehnten großenteils durch die gleichen Akteure schon einmal stattfand. Vor dem Beginn des Krieges hatte die Bevölkerung des Sudan lange mit friedlichen Protesten für eine Demokratisierung und insbesondere auch für Frauenrechte gekämpft. Tödliche Unfälle auf dem Mittelmeer sind leider weiter an der Tagesordnung. Laut IOM starben zwischen dem 1. Januar und dem 13. September diesen Jahres 456 Menschen bei der versuchten Überfahrt nach Europa. 420 Menschen werden im Mittelmeer vermisst. Außerdem wurden über 17.000 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht, wo ihr Schicksal ungewiss ist.
Frankreich, wir haben darüber berichtet, ist die Regierung von François Bayrou und damit seine Austeritätspläne gescheitert. Sébastien Lecornu hat das Amt des Regierungschefs übernommen. Gegen die Sparpläne, an denen auch Lecornu bisher weitestgehend festhält, lediglich die Streichung von 2 Feiertagen hat er aufgegeben, gibt es weiterhin massive Proteste. Nachdem sich an Bloquons Tout, lasst uns alles blockieren, Protesttag am 10. September laut unserem Korrespondenten Bernhard Schmid etwa 200.000 Menschen beteiligt haben, fand an diesem Donnerstag erneut ein Protesttag statt, diesmal insbesondere von den Gewerkschaften initiiert. Es gab einen Streikaufruf für zahlreiche Branchen. Wir haben mit dem freien Journalisten und Juristen Bernhard Schmid gesprochen.
dein Fazit vom Protesttag?
Der gestrige Protesttag war auf jeden Fall von stärkerer Mobilisierung geprägt, zunächst quantitativ, als der Bloc en Tout-Tag am 10. September, also 8 Tage zuvor. Die CGT spricht von gut 1 Million Demonstrierenden oder Teilnehmer, Teilnehmerinnen an unterschiedlichen Protestformen, darunter Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen. Also die Arbeit niederzulegen und demonstrieren zu gehen, schließt sich natürlich nicht gegenseitig aus. Die Regierung, das Innenministerium spricht von rund 500.000. Das heißt, die Wahrheit dürfte bei rund 800.000 liegen, weil meistens die CGT-Zahlen ein bisschen überzeichnet sind quantitativ und die Regierungszahlen deutlich unterzeichnet sind. Und das ist auf jeden Fall quantitativ mehr als am Bloc en Tout-Tag. Der Protest war natürlich auch zum Teil unterschiedlicher Natur, ohne dass sich das jetzt wie Tag und Nacht gegenüberstünde. So ist es nicht. Es steht sich nicht antagonistisch gegenüber, was an Protestformen und Hintergründen am einen und am anderen Tag hingelegt wurde. Aber es gibt trotzdem unterschiedliche Ursprünge der Protestinitiativen. Der Protest Bloc en Tout ist im Internet und in den neuen sozialen Medien entstanden, zunächst sogar eher von rechts. Es wurde dann aber schnell links aufgegriffen und das änderte dann auch den Bedeutungszusammenhang und die Hegemonie sozusagen über das Protestfeld. Also es war dann schon ein eher links geprägter Protest, der aber auf zunächst diffuse Weise aus den neuen sozialen Medien entstand, an dem sich dann aber auch linke Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen beteiligt haben. Der Protest am gestrigen Donnerstag war einer, der am 29. August durch die 8 wichtigsten Gewerkschaftsdachverbände und Zusammenschlüsse gemeinsam angekündigt wurde. Ab dem Tag riefen die dazu auf. Ein Grund war sicherlich, dass sie das Heft der Initiative wieder zurückgewinnen wollten, um es nicht anderen Akteurinnen zu überlassen, nachdem ja der Protesttag 10. September da schon im Raum stand. Wobei, wie gesagt, das steht sich nicht antagonistisch gegenüber, weil schon auch zumindest viele eher linke Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen davon ausgingen, dass der Erfolg des 10. September den des 18. September begünstigen kann, zum Beispiel. Und wie erwähnt, sagen wir mal, der linke Flügel oder die linkeren Kräfte in der CGT, die auch heterogen zusammengesetzt ist, die Union Syndicale Solidaire, die den Zusammenschluss der linken Basisgewerkschaften bildet und so weiter, die hatten sich auch eingeklinkt, mehr oder minder, auch mit lokalen Unterschieden, aber grundsätzlich eingeklinkt in die Bloc en Tout-Proteste eine Woche zuvor. Also quantitativ ist die Beteiligung höher, ist überwogen am 10. September vor neun Tagen, eher die Aspekte von Blockadeversuchen, Verkehrsblockaden, Amazon-Blockaden, neben Demonstrationen. Es gab auch Arbeitsniederlegungen. Es gab 715 Arbeitsniederlegungen in unterschiedlichen Unternehmen, kleineren und größeren und in Staatsdiensten am 10. September. Ich habe jetzt noch keine abschließende Bilanz für den gestrigen Donnerstag vorliegen, aber es waren sicherlich mehr. Es gab eine größere Zahl von streikbedingten Arbeitsausfällen. Die Dominanz aber an dem Donnerstag, am gestrigen Tag, am 18. September, lag auf jeden Fall eher auf Arbeitsniederlegen in den Unternehmen und Demonstrationsbeteiligung und weniger an Blockaden, auch wenn es die auch gegeben hat. Also es waren 800 bis 900 Blockadeaktionen, die das Innenministerium zählte am Bloc en Tout-Tag, also am 10. September, und am Donnerstag, am gestrigen Donnerstag, waren es eher um die 200. Aber es hat sie auch gegeben.
Welche Branchen haben sich besonders an den Streiks beteiligt?
Also zunächst die öffentlichen Dienste. Erstens macht sich mehr bemerkbar, weil es natürlich größere Auswirkungen auf die Allgemeinheit hat. Zweitens der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den öffentlichen Diensten niedriger. Es gab aber etwa auch Aktionen bei Airbus in Toulouse, was sich jetzt weniger direkt unmittelbar auf die Öffentlichkeit auswirkt, aber schon auf die Mehrwertproduktion. Ansonsten denke ich, war es so, dass sowieso viele im Homeoffice waren, in den privaten Unternehmen, dort, wo natürlich Homeoffice möglich ist. Also als Putzmann oder Putzfrau kannst du nicht ins Homeoffice, als Verkäufer oder Verkäuferin auch nicht. Aber alles, was sogenannte intellektuelle Berufe sind, waren die meisten Leute sowieso im Homeoffice. Oder nicht die meisten, aber in einem städtischen Großraum wie im Zentrum des Großraums Paris war es so, dass viele im Homeoffice waren. Ein Gradmesser zum Beispiel, die Kioske, ich kaufe oft am Abend meine Zeitung an Kiosken und gehe dabei oft an die beiden Bahnhöfe, Nordbahnhof oder Ostbahnhof in Paris, Gare de l'Est oder Gare du Nord. Am Mittwochabend war alles leer, abgegrast, da gab es keine Zeitung mehr. Da habe ich gefragt, was ist da los? Und die sagten mir, nein, heute sind viel mehr Leute gereist als sonst, weil die Leute haben den Großraum Paris verlassen. Also manche sind vielleicht auch in ein verlängertes Wochenende gefahren, aber viele sind wahrscheinlich zum Homeoffice nach draußen gefahren. Nach dem Motto, puh, Paris dann im Stau, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht fahren. Insofern schlägt sich das nicht so auf die Privatunternehmen nieder, weil da durch die neueren Formen wie Homeoffice, durch die neueren Arbeitsformen viel sich auch verschoben hat.
Streikbruch durch Homeoffice. Berichtet wurde...
Wobei, also Streikbruch ja und nein. Also es ist ein Umgehen von Streik. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch nicht so, dass dann die Arbeitsproduktivität immer so gesichert ist, wie wenn die Leute da sind. Ja, es gibt natürlich inzwischen in Unternehmen, die dauernd Homeoffice arbeiten, etwa bei Informatikunternehmen gibt es ja Arten und Weisen, das dann auch zu kontrollieren, die Online-Präsenz. Auch da gibt es wieder inzwischen Mittel und Weise, das zu umgehen, wie den berühmten Maus-Jiggler, wo du dann ein Apparat deine Maus ab und zu schütteln lässt, um Aktivität zu demonstrieren. Aber in Unternehmen, wo es nicht gang und gäbe ist, dass man ohnehin jede Woche Homeoffice macht, da kann es dann durchaus sein, dass das dann, sagen wir mal, doch mit einem erheblichen Einbruch der Arbeitsproduktivität einhergeht.
Berichtet wurde auch von 80.000 eingesetzten Polizisten. Wie war die Repression gegen die Proteste?
Diese Zahl gilt für beide Tage. Es waren sowohl am 10. September als auch am 18. September jeweils 80.000 eingesetzt. Also ich war an dem gestrigen Samstag unterwegs, weil ich hatte Gerichtstermine. Ich kann mich ja nicht selbst bestreiten, ich bin selbstständig. Ich bin nicht abhängig beschäftigt. Ich hatte Gerichtstermine außerhalb von Paris und war unterwegs. Und es war viel auf den Landstraßen, viel Motorradpolizei, die sicherlich unterwegs war, um zu sehen, ob es da irgendwo Blockadeversuche gibt, an Mautstellen etwa. Das war relativ offensichtlich. In den Städten waren natürlich starke Polizeieinheiten eingesetzt. In Paris, also am Spätnachmittag war ich in Paris auf der Demonstration, war dann wieder zurück und habe mir die angeguckt und da waren, also Hundertschaften, das war eine Mischung aus Hundertschaften Gendarmerie, die Gendarmerie untersteht dem Verteidigungsministerium, Polizei, CRS, also Bereitschaftspolizei, Polizei untersteht dem Innenministerium, Gendarmerie dem Verteidigungsministerium. Es gab mehrere Polizeieinheiten, CRS, die traditionelle Demo-Polizei eigentlich, brav, das ist die, ich hätte es gesagt, berittene, die Motorradpolizei, die 2019 in Reaktion auf die Gelbwesten neu geschaffen worden ist, die eher als brutal gilt. Wobei wir gestern nicht mit dem Motorrad unterwegs waren, sondern zu Fuß. Aber es ist eher eine Schlägertruppe. Ich vermute, dass die BAK auch unterwegs war. Die BAK, die Brigade Antikriminalität, ist auch ja so eine mobile Sondereinsatztruppe. Es waren auf jeden Fall ganz unterschiedliche Einheiten, die auch unterschiedlichen Ministerien unterstehen, gemischt, gemeinsam unterwegs. Und in Paris war das schon sehr blau, also französische Polizisten in blau gekleidet, Deutsche ja oft eher grün.
Aber es gab jetzt keine besonders hervorzuhebenden Repressionsereignisse an diesem Donnerstag.
Also es gab in Paris 31 Festnahmen, frankreichweit glaube ich knapp 100, wobei bei dem Blocantou-Tag, 8 Tage davor waren es wesentlich mehr, da waren es um die 700 Festnahmen. Es hat auch Auseinandersetzungen gegeben, also in der Place de la Nation, wo die Demo ankam, hat es Rangeleien gegeben. Es hatte was Theatralisches an sich, weil da waren 150 junge Leute, die zum Teil vielleicht das für die radikale Aktionsform hielten, zum Teil auch eher für die Mutprobe, die jetzt irgendwie den Polizeieinheiten standhielten und selber natürlich sehr mobil waren dabei, und die irgendwelche Gegenstände auf die Polizei warfen. Die Polizei ist da zehnmal vorgerückt und dann aber wieder zurückgerückt, anstatt halt einfach den Platz zu räumen. Also nicht, dass sie es jetzt tun sollen aus meiner Sicht, aber es wäre einfach gewesen. Wir sind aber zehnmal vorgerückt haben manchmal irgendwelche Leute rausgerissen, manchmal nicht. Dann sind sie aber einfach wieder zurück. Das hat halt also einfach auch Fernsehbilder geliefert.
Alles eher im klassischen Ausmaß. Ja, was
mit starkem Tränengas, mit einer starken Tränengaskomponente muss ich hinzufügen.
Was sind die Forderungen, die bei diesem Protesttag transportiert wurden?
Es geht schon stark drum auf die Ausarbeitung, dass ja derzeit in Vorbereitung befindlichen Staatshaushalts 2026 Einfluss zu nehmen, eben um das zu konterkarieren, was die Regierungspläne sind. Die Regierungspläne sind ja massive Einsparungen auf Kosten von Lohnabhängigen, auch wenn jetzt tatsächlich, wie du erwähnt hast, die Streichung zweier gesetzlicher Feiertage erstmal vom Tisch ist. Sébastien Lecornu, als er François Bayrou als Premierminister abgelöst hat, nach der verlorenen Vertrauensabstimmung, nach der durch Peru verlorenen Vertrauensabstimmung vom 8. September. Lecornu hat ja dann ziemlich schnell angekündigt, dass er verzichtet auf diese Streichung der zwei Feiertage, weil das absolut unpopulär war. Links wie rechts, wie überall, da waren 90% der Befragten in Umfragen dagegen. Aber den Rest hat er ja beibehalten. Und wie erwähnt, geht es da in den Sparplänen zum Beispiel um Einsparungen auf Kosten von Kranken, mehr Selbstbehalt bei Arzt, also Arztbesuch, Ärztinnenbesuch und Arzneimittelkosten, weniger Zurückzahlung, weniger Erstattungsfähigkeit von Medikamenten. Diese Einsparungen auf Kosten von Kranken und abhängigen Beschäftigten zurückzukämpfen, zurückzudrängen. Und wenn Einsparungen, dann die anders reinzuholen, etwa durch mehr Besteuerung von Großvermögen, das ist sicherlich das Grundanliegen.
Welche Perspektiven haben die Proteste? Führt das Ganze zu einer längerfristigen Organisierung?
Das ist jetzt die Frage. Also die Erntersyndikale, das heißt der Zusammenschluss dieser 8 wichtigsten Gewerkschaftsdachverbände und Zusammenschlüsse, muss sich erst wieder versammeln, um über den Fortgang zu entscheiden. Es gibt schon Jugendorganisationen, die für einen Sonntag, ich glaube den kommenden Sonntag, nächsten oder übernächsten Sonntag zu einem Protestsonntag aufrufen. Manuel Bompard, das ist der faktische Parteichef, also unter dem großen Manitou Jean-Luc Mélenchon, aber er heißt, sein Titel ist Koordinator, aber Manuel Bompard ist der faktische Parteichef von La France Insoumise, die ja formell keine Partei sein will. Der hat jetzt gestern Abend, am Donnerstagabend im Fernsehen auch dazu aufgerufen, sich da einzuklinken. Das heißt, das könnte ein nächster Termin sein. Es wird aber, denke ich, schon stark davon abhängen, was jetzt die Gewerkschaften beschließen. Da gibt es sicherlich ein unterschiedliches Herangehen zwischen den einzelnen Gewerkschaften. Am Donnerstagabend wurde auch François Omery, das ist der Chef der leitenden Angestelltengewerkschaft der CFÖ-CGC, interviewt, der etwas versöhnlichere Töne anschlug, was auch bei seinem Verband nicht erstaunt. Die CGT schlägt schärfere Töne an. Aber ich glaube auch die CFDT, die derzeit knapp vor der CGT der mitgliederstärkste oder zumindest in Unternehmen stimmenstärkste Verband ist. Die CFDT ist eher sozialdemokratisch, an der Spitze sogar rechtssozialdemokratisch aufgestellt. Hängt sich aber schon auch an die Proteste an, weil die eigene Basis da mitzieht und weil die CFDT auch genervt ist, dass die Regierung sie total übergeht. Und auch wenn die CFDT selber sozialpartnerschaftliche Lösungen wollen würde, die Regierung darauf gar nicht eingeht, weil die Regierung gar keine Sozialpartnerschaft will, sondern durchregieren. Also die CFDT will schon auch die eher zum gemäßigteren oder rechteren, also nicht gesamtgesellschaftlich rechten, aber zum im gewerkschaftlichen Kontext rechteren Flügel der Gewerkschaftslandschaft zählt, die will schon auch Einfluss nehmen auf diese Haushaltsdebatte, weil jetzt ja doch mit dem Staatshaushalt 2026 ein längerfristiger Rahmen gesetzt wird und da einiges auf dem Spiel steht. Da geht es natürlich auch, also neben Beschäftigtenrechten geht es auch um etwa die Zukunft der öffentlichen Dienste und deren Finanzierung. Das heißt, es wird sicherlich weitere Initiativen geben. Wie die aussehen, also die CFDT ist grundsätzlich weniger demonstrierfreudig als etwa die CGT, hat aber den gestrigen Demonstrationstag auch unterstützt, auch mit dazu aufgerufen. Aber die weiteren Protestformen, die da gewählt werden und Daten stehen zu dieser Stunde noch nicht fest. Aber es wird sicherlich von ihrem von ihrem Rhythmus, in dem die gesetzt werden, abhängen, welchen Einfluss man da auf die Regierung nehmen kann, dass spontane Aktionen neben den gewerkschaftlichen Aufrufen mit eine Rolle spielen, ist natürlich auch nicht ausgeschlossen.
Soweit unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist Bernard Schmidt aus Paris mit seinen Einschätzungen zu neuerlichen Protesttage gegen die Sparpläne der französischen Regierung.
The bubbles in a glass of champagne.
Der Preis des Deutschland-Tickets, bisher millionenfach verkauft, soll auf 62 Euro steigen. Zum 1. Januar 2025 wurde der Preis gerade erst von 49 auf 58 Euro erhöht. Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag angekündigt, den Preis bis 2029 stabil zu halten. Greenpeace-Mobilitätsexpertin Marissa Reiserer hält eine weitere Preiserhöhung des Deutschland-Tickets für unüberlegt. Konrad sprach mit ihr.
Da steht wieder was an, und zwar eine Verteuerung des Deutschland-Tickets. Das hatten wir ja erstmal erlebt am 1. Januar 2025. Damals wurde der Preis von 49 auf 58 Euro erhöht. Und dann hat man geglaubt, das ist erstmal so ein bisschen stabil. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Marissa Reiserer und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Morgen, schön, dass ich da sein kann.
Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, und damals haben Sie gesagt, hier das Deutschland-Ticket könnte eigentlich im Grunde genommen sehr, sehr viel günstiger sein als ja diese jetzt hier momentan 58 Euro. Ich selber merke das ja nicht, das heißt, bei mir wird das ganz einfach abgebucht, aber wenn man das immer wieder bezahlt, dann merkt man das sehr wohl. Und jetzt stehen hier kleine Erhöhungen im Raume, kleine Erhöhungen, das heißt 62 bis 64 Euro, darüber wird momentan offensichtlich gestritten, aber wie setzt sich eigentlich der Preis für dieses Deutschland-Ticket auseinander, beziehungsweise was könnte man da überhaupt machen?
Okay, also jetzt gerade sitzen ja die Ministerpräsidenten der Länder zusammen und diskutieren wieder, wie finanzieren wir eigentlich das Deutschland-Ticket. Wir haben beim ÖPNV eine extrem komplizierte Finanzierungssituation, dass da, man sagt, sogenannte Spaghetti-Finanzierung, weil es eben nicht so ist, dass wir einen Topf haben, aus dem alles Geld kommt, sondern aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Töpfen kommen kleinere Geldsummen. Aber wenn man die größten Töpfe nimmt, dann kommt vom Bund Geld, von den Ländern Geld und von den Fahrgästen Geld. Und Bund und Länder streiten gerade darüber, ob sie mehr Geld fürs Deutschland-Ticket geben wollen. Und wenn sie das nicht tun, dann kommt es eben nach der 20%-Erhöhung Anfang des Jahres zu einer weiteren Preiserhöhung für die Fahrgäste. Was ich katastrophal finde, weil es auch, wenn man sagt, das ist ja eine kleine Preiserhöhung, das sind einfach Schritte in die falsche Richtung. Wir brauchen eine Verkehrswende und dafür brauchen wir Bus und Bahn, die wirklich günstig ist. Und wenn man da jetzt immer schrittweise den Ticketpreis anhebt, ist einfach völlig das falsche Signal. Und auch eben für die Leute, für die eine kleine Summe jeden Monat einen Unterschied macht. Völlig fürchterlich. Wir haben ja noch nicht mal ein bundesweites Sozialticket.
Ja, also nicht nur ich, also nicht nur Sie, sondern auch ich finde es irgendwie katastrophal. Gerade das Deutschland-Ticket, das war für mich irgendwo so eine Sache, was ich ja vorhin schon erwähnt habe. Zahlt man, denkt nicht groß drüber nach und kann es praktisch benutzen. Also ich persönlich benutze das ab und an, auch für weitere Strecken, aber ab und an eben auch nicht. Das heißt, ich muss einfach nicht drüber nachdenken. Und ich habe irgendwo das Gefühl, dass ich beispielsweise mit einem lokalen Ticket hier in, ja, im Raum Freiburg günstiger wegkommen würde, wenn ich jedes Mal direkt bezahlen müsste und könnte, als jetzt mit dem Deutschland-Ticket. Das heißt, gibt es da irgendwelche Untersuchungen, wie die Menschen überhaupt das Deutschland-Ticket benutzen, ob sie tatsächlich hier ständig von Basel nach Hamburg fahren und wieder zurück, oder tatsächlich irgendwie lokal. Das heißt, was nimmt das Deutschland-Ticket den anderen Tickets überhaupt weg? Und das ist eine ganz komplexe Frage im Grunde genommen.
Also im Vergleich zu den meisten Monatstickets ist das Deutschland-Ticket günstiger und vor allem für Menschen, die jetzt aus dem ländlichen Raum beispielsweise zum Job in die Arbeit pendeln, die haben eine enorme Preiserleichterung immer noch durch das Deutschland-Ticket. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir sehen, dass die deutschlandweite Nutzung gar nicht so wahnsinnig viel nachgefragt wird, sondern Leute primär bei sich am Wohnort unterwegs sind. Vor allem die, sagen wir mal, AkademikerInnen nutzen das dann eher mal, dass sie auch in anderen Städten unterwegs sind.
Aber gerade so, wenn ich jetzt irgendwo also praktisch in einer anderen Stadt unterwegs bin, ist es ja gerade ideal, dass ich mir da über dieses durchaus komplexe Preissystem in Hamburg keine Gedanken machen muss. Gut, gleicht irgendwie durchaus der Freiburger Sache, aber ist halt durchaus auch wiederum mit spezifischen Eigenheiten beladen. Und das heißt, ich muss mich da nicht neu hineinfinden. Also eine wirklich tolle, tolle Sache. Und jetzt wird es wieder ein bisschen teurer, obwohl man im Grunde genommen das Ganze meistens lokal halt eben benutzt. Und wenn man in Hamburg ist, ist man halt eben nicht in Freiburg und benutzt es in Freiburg. Jetzt auf dieser Sonderverkehrsministerkonferenz, da soll also diese Preiserhöhung beschlossen werden, wird sie wohl auch, weil man irgendwie mehr Geld braucht. Braucht die Bahn mehr Geld?
Also Bus und Bahn brauchen viel mehr Geld, weil was wir ja brauchen, ist nicht nur einen stabilen oder sogar niedrigeren Preis vom Deutschland-Ticket, sondern vor allem auch einen Ausbau. Wir haben ja immer noch ländliche Regionen, wo Bus und Bahn extrem selten fahren und keine ordentliche Alternative darstellen. Das heißt, da brauchen wir viel mehr Geld in dem ganzen System. Das kann aber natürlich nicht nur von den Ländern kommen, sondern da muss der Bund wirklich was geben. Und der Bund muss ja auch nächste Woche ein Klimaschutzprogramm vorstellen, wo sie dann auch sagen, hey, oder beziehungsweise im Bund müssen die Minister gerade Vorschläge liefern für ihre jeweiligen Bereiche. Wie wollen wir eigentlich die CO2-Lücken in unseren Bereichen schließen? Und der Verkehrssektor ist da das ganz große Sorgenkind. Und vor dem Hintergrund finde ich es besonders absurd, dass man jetzt nochmal Preisdiskussionen im Deutschland-Ticket hat. Weil als Verkehrsminister sollte ich doch unglaublich dankbar sein für eine Verkehrsmaßnahme, die in der Bevölkerung so beliebt ist und die viel mehr stärken, als jetzt mit kleinen Schritten immer weiter in Frage zu stellen.
Jetzt ist diese Preiserhöhung fürs Deutschland-Ticket praktisch sowas Ähnliches wie täglich grüßt das Murmeltier, sprich eine ständige Mühle. Wer treibt denn das Ganze voran mit dieser Preiserhöhung?
Also die Preiserhöhung kommt dadurch zustande, dass es einfach kein klares Commitment dafür gibt, den Preis stabil zu halten und dann vom Bund aus auch entsprechend mehr Geld reinzugeben, wenn jetzt beispielsweise Energiekosten steigen oder Personalkosten steigen, weil die bessere Arbeitsbedingungen erkämpft haben. Und da muss man sich einfach ganz klar drauf committen, wir geben da mehr Geld rein, wenn Rahmenbedingungen teurer werden. Das gibt es nicht und deswegen wird jetzt momentan diskutiert, jede Preiserhöhung an die Kunden weiterzugeben, was eben für die Verkehrswende echt bescheuert ist.
Sie haben vorhin erwähnt, das Ganze ist so ein bisschen Spaghetti-Finanzierung, sprich viele Töpfe, viele irgendwie was und dort und jenes. Das heißt, bei uns, habe ich so richtig rausgehört, ist die Verkehrspolitik praktisch alles nur nicht aus einem Guss, sprich da tut jeder mitmischen und keiner weiß so richtig Bescheid.
Ja, also es gibt auf jeden Fall auch unter den ÖPNV-ExpertInnen viele Diskussionen über die Finanzierung, weil es ist super schwer zu durchschauen und da bräuchte auf jeden Fall Einfachkeit und mehr Geld.
Was ist da im Großen und Ganzen das Fazit von der ganzen Geschichte bei dieser Preiserhöhung beziehungsweise was ist der Standpunkt von Greenpeace?
Das Deutschland-Ticket ist so der größte Schatz der Verkehrspolitik der letzten Jahre. Also eigentlich das 9-Euro-Ticket war eine Erleuchtung für die Verkehrspolitik quasi, wurde dann zum Deutschland-Ticket und wird jetzt stückchenweise einfach immer schlechter gemacht durch die Preiserhöhungen. Das ist ein Fehler meines Erachtens, weil dieses Ticket einfach so viel mehr wert ist als der eigentliche Preis, in dem es Verkehrswende voranbringt, aber in dem es eben auch Teilhabe von wahnsinnig vielen Menschen sichert.
Und dieser Preis, das heißt dieser Preis, der wird höchstwahrscheinlich, ich befürchte es, hier entsprechend auf der Ministerkonferenz, auf der Sonderverkehrsministerkonferenz angenommen und entsprechend irgendwie umgesetzt werden. Kann man da noch was verhindern oder ist es eigentlich, so wie ich es gesagt habe, relativ fest? Eine schwierige Frage.
Das heißt, es ist noch nicht entschieden und solange es nicht entschieden ist, kann man auch immer noch die klügere Entscheidung gegen eine Preiserhöhung treffen. Aber dazu braucht es halt vom Bund einen klaren, hey, wir übernehmen das, weil irgendwer muss ja die BusfahrerInnen und den Betrieb der Straßenbahn noch bezahlen.
Das war eine schwierige Frage, zumindest am Ende. Die kann man auch so genau nicht beantworten. Zumindest nur, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Das war Greenpeace-Expertin Marisa Reiserer von, wie gesagt, Greenpeace. Und die Verkehrsminister, das sind andere Leute. Und wir werden hören, wie sie entscheiden. Das heißt, für die Umwelt, für die Menschen und für ein gutes System. Oder halt eben, naja, so wie immer, man geht den Weg des geringeren Widerstandes. Ich sage auf jeden Fall mal danke für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you, like the kicker in a julep or two, the thrill of the thought that you might give a thought to my plea, cast a spell over me. So I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be?
Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche macht keinen Hehl daraus, dass ihr das Tempo bei den erneuerbaren Energien zu schnell geht. Ihre Argumentation ist, dass die Energiewende auch effizient und bezahlbar sein müsse, um zum Erfolg zu führen. Auch will sie in Windeseile Gaskraftwerke bauen, um Schwankungen durch erneuerbare Energieerzeugung auszugleichen. Ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten scheint ihr nun recht zu geben, weil es von einem etwas geringeren Anwachsen des Strombedarfs ausgeht, wodurch sich Reiche bei ihrem Vorhaben des Abbremsens bei den erneuerbaren Energien bestätigt sieht. Radio Dreieckland fragte den Autor des Buches Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat, Tim Meyer.
Diese Woche ist eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellte Studie herausgekommen, die feststellt, dass der Strombedarf in den nächsten Jahren geringer sein wird als bisher prognostiziert. Ist ja wunderschön, dann brauchen wir vielleicht nicht so viele Gaskraftwerke. Was sagen Sie dazu?
Ja, zunächst einmal hat die Studie, der sogenannte Monitoringbericht, ja sehr umfänglich Szenarien und Studien ausgewertet zu allen möglichen Fragen der Energiewende, auf 270 Seiten, glaube ich. Eine davon ist eben die, wie schnell der Strombedarf ansteigt. Die Gutachter sagen, in allen Szenarien steigt er robust an, wie die das nennen. Aber bis 2030, das ist so ein Schlüsseljahr, das man sich da anschaut, eben weniger als bisher angenommen oder in einigen Planungen hinterlegt. Die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen muss, auch da sagt das Gutachten ganz viel Kluges zu, sind aber politisch dann doch sehr unterschiedlich. Und interessanterweise scheint das Wirtschaftsministerium einen Schluss daraus zu ziehen, den Ausbau der Erneuerbaren zumindest nicht beschleunigen zu müssen. Das sagt das Gutachten eigentlich anders, aber da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal zu. Ja. Aber das ist eine politische Interpretation, die da läuft. Und ebenso ist natürlich auch mit den Annahmen, die da drin sind, in dem Gutachten keine genaue Menge belegt, wie viel mehr an steuerbarer Leistung wir brauchen. Schon gar nicht sagt das Gutachten, das müssten Gaskraftwerke sein, sonst redet natürlich auch immer nur von steuerbarer Leistung.
Die Wirtschaftsministerin Reiche hat ja auch vorher bereits, bevor dieses Gutachten rauskam, gesagt, dass es sie vor allen Dingen das zu teuer wäre. Gehen wir vielleicht mal kurz auf den Punkt ein, der wird immer der Netzausbau angehalten. Es gibt da immer riesige Zahlen, die herumgeistern. Können wir uns das eigentlich überhaupt leisten?
Ja, zunächst mal muss man schon sagen, dass die Energiewende aktuell eine Schieflage hat, weil sie sehr lange und zu lange als, eine Stromerzeugungswende betrieben wurde, ohne dass man eben das System drumherum, die Netze, die Marktdesigns, die Anreize, die Elektrifizierung von Mobilität, von Wärme und so weiter mitgedacht und mit vorangetrieben hat. Und das merken wir jetzt. Das ist immer ganz normal, geht in vielen Ländern so. Die Schlüsse, die man daraus zieht, wie gesagt, das sind dann wieder ganz andere. Also zum einen ist durch diese Schieflage auch die Energiewende nicht so effizient, wie sie sein könnte. Auch das ist eine völlig richtige Beobachtung, die auch im Gutachten gut hinterlegt ist. Und insofern ist jetzt die Frage, was kann man da tun? Das hat auch viel mit der Modernisierung der Stromnetze zu tun. Auch die, sagt das Gutachten, geht deutlich günstiger. Aber eher dadurch, dass man ganz viele überfällige Maßnahmen beschleunigt, also schneller zu digitalisieren, zu flexibilisieren bei Lasten, bei Speichern, auch die Mobilität zu elektrifizieren und so weiter. Das sind alles Dinge, die Netze besser auslasten und damit Kosten senken. Auch Standardisierung hat damit viel zu tun. Das ist der eine wichtige Punkt. Also ja, die Kosten können sinken, aber das heißt nicht, dass man Energiewende sozusagen verlangsamt, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das Gutachten sagt, man müsste viele Dinge beschleunigen, die bisher zu langsam waren. Der zweite Punkt ist, dass viel von dem, was in Netze investiert werden muss, auch modernisiert werden muss, ist nicht nur ein Stau aus der Vergangenheit, sondern ist auch getrieben dadurch, dass die Volkswirtschaften auf dieser Welt sowieso elektrifizieren. Also die E-Mobilität und die Wärmepumpe und solche Dinge, auch industrielle Prozesse kommen so oder so, weil das günstiger und langfristig klimaneutral ist. Das heißt, der Netzausbau geht eben nicht nur sagen, auf Kosten der erneuerbaren Energien, die brauchen auch Netzausbau, sondern ganz wesentlich auch einfach aus Modernisierungsthemen, weil wir halt uns industriell weiterentwickeln. Und auch da wäre es dann eine schlechte Idee zu sagen, das machen wir nicht. Weil dann haben wir halt keine moderne Infrastruktur, die ist heute schon hinten dran und eines modernen Industrielandes nicht mehr ganz würdig. Und damit schießen wir uns im internationalen Wettbewerb eher nach hinten. Das heißt, wir müssen das sowieso investieren, das Geld. Das ist eben eine Investition und nicht unbedingt ein Kostenblock, sondern etwas, was wir für die Zukunft tun.
Nun können Sie ja wahrscheinlich genauso wenig wie ich in Frau Reiches Kopf hineinschauen, ja. Aber was könnte eigentlich der Plan hinter Ihren Vorschlägen sein?
Ja, das ist die große Frage, die sich natürlich viele stellen. Es gibt da mindestens zwei Antworten drauf. Ich fange mal mit der faireren an sozusagen. Ganz viel von dem, was wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an Veränderungen sehen, also dieses unfassbar schnelle Wachstum der erneuerbaren Energien, auch der Batteriespeicher, der Elektromobilität, das sind alles Dinge, die haben in den letzten 10, 15 Jahren sich nochmal so beschleunigt, dass tatsächlich viele Entscheiderinnen und Entscheider, die eher 20 Jahre zurück sagen, sozialisiert wurden und gelernt haben, wie Energie funktioniert, das noch tatsächlich nicht richtig verstanden haben. Das ist also ein bisschen so ein Wissensthema. Müsste man als Ministerin eigentlich wissen, aber will man fair sein, das ist auch wirklich eine ziemlich krasse Umwälzung, die da läuft und die muss man erstmal durchdringen. Und das Zweite ist natürlich, das atmet die Politik schon, dass sie die Interessengruppen, aus denen sie ja selber in ihrem Berufsweg stammt, dass sie denen sehr nahe scheint und dass das, was sie jetzt aus dem Monitoringbericht macht, der ist gut, was sie daraus ableitet, passt aber gar nicht zu dem Bericht. Und das ist schon sehr den Interessen dienlich der Gasindustrie beispielsweise oder auch den großen Netzbetreibern, so einem E.ON-Konzern und so weiter, die Smart Metering dann in eigenen Händen halten wollen. Das heißt, da geht es sicherlich auch sehr klar um Interessenpolitik.
Was Gas betrifft, das ist ja vielleicht ganz gut, wenn wir das verbrauchen, weil die EU-Kommission hat gerade Herrn Trump zugesagt, dass wir Energie in den USA kaufen sollten, auch in riesigen Summen. Das wird ja dann wohl Fracking-Gas sein. Und Gas ist ja dann wohl besonders energiegünstig. Oder wie denken Sie das?
Also wie schlecht es ist, sich gerade aber auch beim Gas in Abhängigkeit zu begeben von Staatenlenkern, die nicht so ganz unsere Partner sind, das haben wir gerade gelernt durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Das ist fatal. Das dürfen wir nie wieder tun. Also das amerikanische Gas, was da die Kommission versucht zu kaufen, wir können nur hoffen, dass das so nicht abgewickelt werden kann. Es gibt auch gute Gründe, das anzunehmen, weil nicht Staaten Gas kaufen, das ist ein Markt. Unternehmen kaufen Gas. Also es gibt die große Frage, wie will denn die Kommission eigentlich Gas kaufen? Das machen nämlich Unternehmen. Und zu welchem Preis das nachher passiert und auch die Lieferfähigkeit, die dort verhandelten Mengen könnten amerikanische Lieferanten gar nicht bereitstellen in dem Zeitraum. Also man darf hoffen, dass das gar nicht so kommt. Und wie gesagt, es wäre fatal einerseits, weil es eine Abhängigkeit wieder mal zementiert von einer alten Infrastruktur, von einem alten Energieträger. Es kostet ein Heidengeld, Gas ist einfach sehr, sehr teuer. Und als drittes ist es natürlich für den Klimaschutz ein Desaster, weil Flüssiggas, gar nicht nur aus Fracking, sondern über den Transportweg alleine schon dieses LNG, ist deutlich klimaschädlicher als das frühere Erdgas aus Pipelines, das wir hatten, weil höhere Leckagen auftreten und Methan einfach sehr klimawirksam ist. Das heißt, es gibt Berechnungen, dass es dann fast schon besser wäre, Kohle zu verbrennen, so ungefähr, als LNG. Insofern gibt es viele gute Gründe zu hoffen, dass das Gas so gar nicht aus den USA kommt in den Mengen. Und so oder so sind wir gut beraten, möglichst wenig davon zu verbrauchen. Das heißt, viel, viel schneller als bisher gemacht, zu elektrifizieren und zu flexibilisieren, wie man sagt. Also das Schwanken von Wind und Sonne, das wir ja im Strommarkt auch sehen, das eben nicht auszugleichen über mehr Gaskraftwerke, sondern über die viel günstigen Optionen, die wir heute auch schon haben, zumindest zu großen Teilen haben. Das sind auch Batterien, das kann auch die Flexibilisierung von Biomassekraftwerken sein, von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Da haben wir noch viel mehr, was wir machen können, außer nur große neue Gaskraftwerke zu bauen.
Jetzt haben Sie vielleicht schon meine nächste Frage ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie trotzdem, wenn Frau Reiche Sie morgen früh anruft und sagt, ach, Herr Tim Meyer, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr so richtig, ob das so alles richtig ist. Was würden Sie mir denn empfehlen? Was würden Sie ihr antworten?
Als erstes sollte ich mein Buch lesen, da ist nämlich beschrieben, was weltweit passiert und welche Industriemechaniken da wirken und dass das, was da läuft, vor allem eine Wettbewerbsfrage ist, also internationaler Wettbewerb. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben jetzt elektrifizieren und viel, viel schneller vorangehen mit all den Themen, die liegen geblieben sind. Und dass es eben gar nicht nur um Klimaschutz geht, sondern wirklich um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, die Elektrifizierung unserer Volkswirtschaft und so weiter. Das ist so die erste Sache. Und als zweites dann eben mit den Marktakteuren, die da parat stehen. Wir haben eine super starke Elektroindustrie, die Batterien können wir einsetzen, wir können Vehicle-to-Grid machen, ganz viele innovative Sachen, die nicht nur sozusagen schneller sind und günstiger als Gaskraftwerke, sondern von denen auch die Menschen viel mehr profitieren und die Unternehmen und die zudem auch noch Spaß machen. Das ist ja das Schöne. Ganz viel von dem, was da auf uns zukommt, kann man sich heute kaum vorstellen, macht aber am Ende richtig Spaß und sorgt damit dann auch für Akzeptanz.
Was macht da Spaß?
Also ein besonders schönes und plastisches Beispiel ist dieses Vehicle to Grid. Das heißt, das gibt es bereits jetzt schon in einigen anderen Ländern. Gerade zur IAA hat das jetzt BMW mit dem neuen Fahrzeug hier in Deutschland auch möglich gemacht. Wenn Sie ein Elektroauto haben und die Möglichkeit, das irgendwo anzustecken, dann können Sie mit der Batterie in dem Fahrzeug, solange die eben angesteckt ist ans Stromnetz, Geld verdienen. Die Batterien in solchen Fahrzeugen halten ewig, also über 1 Million Kilometer können sie damit fahren, das macht ja kein Mensch. Und dann kann man stattdessen eben sagen, okay, einen Teil der Kapazität verwende ich einfach dafür, im Strommarkt zu handeln, das macht ein Dienstleister und verdient damit so viel Geld, dass Besitzerinnen und Besitzer im Jahr 10.000 bis 15.000 Kilometer umsonst fahren können. Das ist eine prima Sache. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn man es gewohnt ist, an eine Tankstelle zu fahren und ein bisschen irgendwie noch stinkige Hände zu kriegen sozusagen und irgendwie einen riesen Aufwand. Das Gegenteil ist der Fall. Und das ist wirklich neues Denken. Da muss man erstmal drauf kommen, dass das dann die Normalität wird. Und das ist dann für alle, die sowas machen können, total attraktiv.
Über die Pläne von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zum Ausbremsen der erneuerbaren Energien war das ein Gespräch mit Tim Meyer. Er hat das Buch Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat geschrieben. Und damit kommen wir zum Ende des Infomagazins bei Radio Dreieckland am 19. September 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. With a smile that makes my temperature rise. Like a summer with a thousand Julys, you intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy.